Ja, die Position kann das denn. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gelingt, weil ich ja leider zu spät gekommen bin. Also da muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich hatte schlicht und einfach bis um 6 in Dessau zu tun und dann hatte ich Zugverspätung und ich bin jetzt erst hier. Wie gesagt, da fehlt mir die Hälfte von deinem und alles, was ihr gesagt habt. Ich werde einfach versuchen, mich ein bisschen an den Überschriften zu der Veranstaltung langsam an die als Ausgangspunkt zu nehmen. Also Staat übernehmen, Gentrifizierung für alle, das ist natürlich auf der einen Seite was, wo man nur zustimmen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass für mich sehr wenig klar ist, was dann daraus eigentlich folgt an Forderungen, an Praxen, an Strategien. Und ich möchte versuchen, vielleicht ein paar Reflexionen dazu anzustellen und dabei mögliche Forderungen nicht einfach nur aus unseren Wünschen und Prinzipien zu entwickeln, sondern zum Teil aus Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner politischen Vergangenheit und auch aus einer Reflexion über die Situation, über das, wo wir nach meiner Einschätzung in Berlin gerade politisch stehen. Als Ausgangspunkt kann ich vielleicht da ein bisschen die Ankündigung nehmen. Ihr habt mich ja als aktivistischen Stadtforscher angekündigt. Das ist sicher ein deutungsbedürftiger Begriff. Stadtforscher ist relativ klar. Ich arbeite seit 2001 an verschiedenen wissenschaftlichen Instituten als Politikwissenschaftler. Das ist der Stadtforscher-Teil. Was der aktivistische Teil ist, weiß ich selber nicht genau. Also klar war, dass ich in den 90er Jahren in verschiedenen Stadtteilinitiativen in Prenzlauer Berg aktiv war, die sich gegen Gentrifizierung gewandt haben. Danach bin ich für ein paar Jahre nach Leipzig gegangen, bin jetzt wieder hier. Habe angefangen, so mit einem Fuß mich in der Mietenstoffinitiative zu engagieren. Das Problem ist, ich habe immer nicht da aufzutauchen. Sei es der Stadtforscher wahrscheinlich gerade gewichtiger als der Aktivist dabei. Gehen wir also ein bisschen zurück zu diesen 90er Jahren in Prenzlauer Berg. Da glaube ich, sind ein paar Erfahrungen, über die man reflektieren kann, die man mitnehmen kann. Also wir hatten ja damals, ich weiß nicht, wie weit das hier bekannt ist, durchaus sowas wie eine Bewegung gegen Verdrängung. Wir hatten mehrere Demonstrationen mit 10.000, 15.000 Leuten. Das gab eigentlich in jedem Kiez sowas wie Nachbarschaftsgruppen, Betroffenenvertretungen, die sind die oft. Die waren zwar von Kiez zu Kiez etwas verschieden, aber insgesamt doch mit einer ziemlichen Breite und eigentlich auch die ganzen 90er Jahre hindurch mit einem ziemlich klaren Kurs gegen die Gentrifizierung, gegen die Verdrängung von Einkommensschichten in Prenzlauer Berg. Es gibt, glaube ich, zwei Losungen, die so ein bisschen die Richtung, die das ging, ganz gut zusammenfassen. Das eine ist, wir bleiben alle. Das stand bei allem oben drüber. Das meinte eben nicht nur die Wagenburger, die besetzten Häuser, sondern es meinte tatsächlich die ganze Breite der Leute, die in Prenzlauer Berg gewohnt haben und die unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer kulturellen Ausrichtung, von ihrem Einkommen eine Möglichkeit haben sollten, genau dort zu bleiben, wo sie waren. Und das zweite war Nachbarn helfen Nachbarn. Das beschrieb den Ansatz, der sehr stark darauf abgezielt hat, von den konkreten Problemen der Nachbarn ausgehend, denen eben zu helfen, die zu unterstützen. Nun muss man sagen, wir haben sicher auch ein paar Erfolge gehabt. Also es gibt ein paar Spekulanten, die mir wirklich das Leben schwer gemacht haben. Wir haben das für die Zeit geschafft, sogar auf der institutionellen Ebene eine Bindung von Mietobergrenzen für einen gewissen Zeitraum mit durchsetzen zu helfen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass je weiter es in die 90er Jahre fortschritt, uns unsere Strategie oder unsere Arbeit eigentlich von zwei Seiten unter Druck gekommen ist. Das eine ist, glaube ich, schlicht und einfach ein Mengenproblem. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl von Sanierungen, aber ich glaube, man geht nicht falsch, wenn man annimmt, dass ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre allein im Helmholtz-Kiez, das war das, wo ich also aktiv war, so sicher zwischen 50 und 70 Häuser saniert wurden. Wenn man jetzt mal vorsichtig schätzt, auf ein Haus 50 Bewohner, das ist, glaube ich, nicht zu knapp, dann sind alle 50 mal 50 sind 2500 Bewohner, die in einem Jahr von Sanierung und potenzieller Verdrängung betroffen sind. Ihr könnt euch gleich vorstellen, wenn man eine Feierabendinitiative von zwischen 10 und 20 Leuten ist, die sich jeden Dienstag zwischen 19 und 21 Uhr trifft, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, all diesen 2500 Nachbarn zu helfen. Ja. Selbst bei, wenn man sich wirklich ausreicht. Also es ist schlicht und einfach so, wir konnten natürlich ein paar Zeichen setzen, aber von so einem Ressourcengesichtspunkt her sind die Möglichkeiten mit so einer Selbsthilfe und Unterstützung, so einer direkten Aktionsstrategie, da was zu bewirken, begrenzt. Das zweite war, dass der politische Rahmen, vor dem wir agiert haben, eigentlich immer beschissener wurde. Ja, also in den frühen 90er Jahren war ja Sanierung noch eine weitgehend sozialstaatlich gesteuerte Veranstaltung in Berlin. Und das ist in den 90er Jahren immer schlimmer geworden. Gegen 2000 war dann die Situation so, dass wir eine rot-rote Regierung gekriegt haben. Danach sind alle Fördermittel gestrichen worden mit der entsprechenden Bindung. Kurze Zeit später hat das Bundesverwaltungsgericht ihm die Obergrenzen für ungültig erklärt. Und daher brach sozusagen die Möglichkeit, überhaupt noch an öffentliche Politik dazu einzuwirken, eigentlich sukzessive weg. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich komme. Und das macht vielleicht auch Sinn, den ein bisschen im Kopf zu behalten. Ich war dann, wie ich gesagt habe, 2001 bin ich nach Leipzig gegangen, bin 2008 zurückgekommen. Und da war ich eigentlich in mehreren Punkten so sehr überrascht. Das Erste, was ich sehr interessant fand, war, dass Mietsteigerung, Gentrifizierung, Verdrängung mittlerweile ja nicht mehr nur ein Thema in Prenzlauer Berg war. Es war damals sehr schwer, das über andere Kiezen hinaus zu vermitteln, sondern eigentlich weite Teile der Berliner Innenstadtbezirke betroffen hat. Also die heutige Veranstaltung zeigt ja, dass das inzwischen ein Thema geworden ist, was auch in der linken Szene nicht mehr nur eine Handvoll von Aktivisten interessiert, sondern eine gewisse Breite gewonnen hat. Und auch in meinem restlichen sozialen Umfeld hat den Eindruck, man geht auf kaum eine Party oder trifft kaum jemand, ohne dass es irgendwie darum geht, dass die Miete echt langsam ein bisschen teuer wird und man sich gar nicht leisten kann, obwohl man jetzt ein Kind gekriegt hat, eine größere Wohnung zu ziehen, oder dass Teile von Kreuzberg jetzt doch in Richtung Prenzlauer Berg gehen oder nicht in Richtung Prenzlauer Berg gehen, oder auf Holzplatz auf jeden Fall ganz schlimm ist. Also es hat irgendwie eine ganz andere Breite als Thema für weitere Schichten der Bevölkerung, als es noch in den 90er Jahren war. Es erfasst mittlerweile, muss man auch sagen, eben auch Teile der Mittelklassen, und es ist nicht nur ein Unterklassenproblem mehr geworden. So, das ist das Erste. Das Zweite, fand ich interessant, dass, wenn man sich anguckt, ein bisschen, wie die politischen Parteien darauf reagieren, dann habe ich den Eindruck, das ist eine komische Mischung zwischen einer immer hilfloseren Ignoranz und einer Ratlosigkeit. Also wenn unsere Stadtentwicklungssenatorin mal erzählt, dass am Kolbitzplatz die Sanierung eigentlich perfekt gelaufen ist, das glaubst du wirklich nicht mal mehr die Presse. Wir haben einen Innensenator, der findet, dass man am 1. Mai nicht nur draufhauen kann, sondern vielleicht auch mal überlegen muss, dass das einen Grund hat, wenn sich Leute unverstanden fühlen und verdrängt fühlen, dass man darüber reden muss. Das ist für einen Berliner Innensenator keine typische Position, muss man sagen. Und andererseits, wenn man Programme, wohnungspolitische Programme, die ja SPD, Grüne, Linke, von der CDU habe ich jetzt nicht gelesen, das fand ich jetzt nicht wichtig, aufgelegt haben, dann also spricht die Ratlosigkeit daraus Bände. Ja. Dann steht irgendwie vorne ein Riesengebimmel, dass es um die soziale Stadt geht und dass jeder eine Möglichkeit haben muss, hier zu wohnen. Und dann kommt am Ende bei der SPD raus als Forderung, die Fehlbelegungsabgabe in ein paar besonders problematischen Quartieren begrenzt ausschätzen. Ja. Oder Möglichkeiten prüfen, die kommunalen Wohnungsunternehmen zu einer sozialeren Mietpolitik zu verpflichten. Ja. Also, ich habe jetzt die genauen Zitate nicht mehr geschafft rauszusuchen, aber man hat schlicht und einfach den Eindruck, das ist klar, es ist ein Problem, aber es gibt von Seite der Politik keine, nicht so richtige Strategie, wie man damit umgehen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Ratlosigkeit interessanterweise auch so eine linke Mobilisierung, die es ja anders als in den letzten 10 Jahren heute gibt, auszeichnet. Also das zweite wichtige Erlebnis für mich war, 2 Tage nachdem ich wieder hier war, war diese O2-Demo, kurze Zeit später war die Mietenstopp-Demo, und die haben mir jedes Mal so um die 2000 Leute, glaube ich, angezogen. Also ich glaube, das ist eine gute Schätzung, oder? Und naja, ich hatte den Eindruck, auf der einen Seite dachte ich, naja, mein Gott, so viele Leute aus der Szene auf einer Demo zu diesem Thema, das sind völlig ungewöhnlich. Und dann dachte ich, naja, aber über die Szene groß hinausgegangen ist es zumindest optisch nicht. Und was mich vor allem so ein bisschen verblüfft hat, ist, dass mir völlig unklar war, was sind eigentlich jetzt die politischen Forderungen, die aus diesen Demos resultieren. Also ich meine, viele Leute haben da immer gerufen, Miete verweigern, Kündigung ins Klo, Häuser besetzen sowieso. Aber ich hatte den Eindruck, also ich weiß nicht, die letzten Häuser, wann sind Häuser besetzt worden, die länger als 24 Stunden gehalten haben? Das war, glaube ich, schon fast 20 Jahre her in Berlin. Klar. Aber es beschreibt ja eine Situation. Und Miete verweigern, Kündigung ins Klo, also ich glaube, dass kein einziger der Demonstranten seine Miete verweigert haben wird, und ich hätte es auch keinem geraten. Ja. Insofern ist mein Eindruck eigentlich, dass es eine Situation gibt, die in Berlin dadurch gekennzeichnet ist, dass Verdrängung, Mietsteigerung für immer breitere Bevölkerungsteile ein Problem wird. Dass also, finde ich, in der Wohnungspolitik andere Mehrheiten möglich sind. Mehrheiten meine ich jetzt nicht als numerische, summarische Mehrheiten im Parlament, sondern als gesellschaftliche Mehrheiten. Und dass auf der anderen Seite, dass eigentlich bei allen Beteiligten so eine Art Ratlosigkeit gibt, wie man das jetzt konkret übersetzt. Und was ich jetzt denke, ist, dass man eigentlich, dass die sozialen Bewegungen, die es ja gibt, anders als in der Vergangenheit, stärker Mut haben sollten, sich auch auf Wohnungspolitik einzulassen. Also viel stärker auszubuchstabieren, nur zu sagen, dass eine andere Wohnungspolitik möglich ist und dass wir gegen Verdrängung sind, sondern auch auszubuchstabieren, was das heißt und konkret anzuzeigen, wie eine andere Wohnungspolitik aussehen kann. Und das ist natürlich ein großer Anspruch. Er bedarf auf jeden Fall vieler Diskussionen. Damit komme ich so ein bisschen zum zweiten Part. Und was ich gedacht habe, was ich im zweiten Part ein bisschen vorstellen und andiskutieren möchte, ist der Forderungskatalog, den die Initiative Steigende Mieten stoppen aufgestellt hat. Also warum ich das mache, ist zu einen Seite, weil ich ihn gut finde, zum zweiten, weil ich ihn selber zumindest am Anfang mitentwickelt habe und weil ich eben finde, er ist ein gutes Beispiel, wie man Forderungen entwickeln kann, die konkret sind, also die sich nicht sozusagen darin ergeben, sorry, aber Staat übernehmen finde ich nicht so konkret, ja. Die umsetzbar sind auf eine Art und Weise und die aber gleichzeitig über das Bestehende hinausweisen. Das sind Sachen, die ich wichtig finde, wenn man überlegt, wie eine Strategie, wie Forderungen aussehen können. Das sind jetzt 7 Forderungen, ich will gar nicht alle, um die vielleicht nicht zu überstrapazieren, durchdiskutieren. Ich würde einfach mal relativ willkürlich 3 raussuchen und versuchen daran, diese 3 Merkmale oder die 3 Anforderungen, die ich an Forderungen jetzt formuliert habe, durchzudiskutieren. Also die erste Forderung, ich lese es mal vor, heißt, wir fordern Änderungen des Mietrechts. Die Regelungen über die Miethöhe im bundesdeutschen Mietrecht müssen grundlegend verändert werden. Bei Neuvermietungen ist die maximale Miethöhe auf den Mittelwert des Mietspiegels zu begrenzen. Bei bestehenden Mietverträgen dürfen Mieterhöhungen nicht über der Inflationsrate liegen. Die Umlage von Modernisierungskosten auf die Miete ist zu streichen. Das ist eine Forderung, ich glaube, die ist eigentlich relativ klar. Sie hat einen relativ klaren Adressaten, das ist in dem Fall Mietrecht Bundespolitik. Ja. Und sie führt aber gleichzeitig, glaube ich, aus dem Spiel, in dem man normalerweise in Berlin aktuell ist, ein Stück weit raus. Also viele Auseinandersetzungen, denen ich selber auch mit Akteur war, liefen so, dass man versucht hat, auf bezirks- oder landespolitischer Ebene was zu machen. Dann wurde gesagt, okay, Mietrecht ist Bundesrecht, was wir vielleicht haben, sind Milieuschutzgebiete, Sanierungsgebiete, da versucht man Mietobergrenzen festzulegen. Dann gibt es eine Bundesverwaltungsgerichtssprechung, die das wieder cancelt und man steht sozusagen die ganze Zeit in der Situation, wo gesagt wird, ja, natürlich ist Verdrängung ein Problem, Mietsteigerungen sind Probleme, wir können ja leider nichts machen, was Bundesrecht ist. Ja. Und da zielt diese Forderung darauf ab, eigentlich genau diesen Zustand in Frage zu stellen, zu sagen, Bundesrecht fällt nicht vom Himmel, sondern kann geändert werden und dafür muss man versuchen, einen Wandel, eine andere Wohnungspolitik sozusagen möglich zu machen. Zweiter Punkt, der ist hier der dritte Punkt, den zweiten lasse ich mal weg, weil der relativ leicht ist, keine Zwangsumzüge für Hartz-IV-Bezieherinnen. Also dritter Punkt heißt Ausstieg aus der profitorientierten Wohnungspolitik. Da steht hier, der Ausstieg aus der profitorientierten Wohnungspolitik muss organisiert werden. Voraussetzung dafür ist die Schaffung eines kommunalen Wohnungsbestands, der in allen Berliner Bezirken im ausreichenden Maße angemessenen und preiswerten Wohnraum für Geringverdienerinnen zur Verfügung stellt. Für diese Aufgabe müssen geeignete Organisationsformen geschaffen und Finanzmittel bereitgestellt werden. Ich glaube, der Punkt, warum man in allen Berliner Bezirken in ausreichendem Maße angemessenen Wohnraum für Niedrigverdienerinnen braucht, den brauche ich nicht weiter erklären, der ist sicher sehr einleuchtend, aber in dem finde ich doch relativ einleuchtenden Punkt steckt eine Menge drin. Also man sagt, wenn man nicht sagt, wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau oder wieder Auflage des sozialen Wohnungsbaus, sondern wir wollen einen Ausstieg aus einer profitorientierten Wohnungspolitik, dann ist das zwar sehr anderes als das, was wir haben. Berlin, vor allem West-Berlin, muss man sagen, West-Berlin, nicht Ost-Berlin, das ist ein anderes Wohnungssystem. Also West-Berlin hat ja in sehr hohem Maße sozialen Wohnungsbau in den 60er, 70er, 80er Jahren. Der trägt auch zum großen Teil zu den finanziellen Schwierigkeiten bei, in denen Berlin jetzt steht. Und dieser soziale Wohnungsbau ist ja so organisiert gewesen, dass im Prinzip ein Privateigentümer Wohnungen errichtet hat. Der Staat hat ihm für die nicht rentierlichen Kosten jede Menge Geld gegeben. Das ist in vielen Fällen über den Betrag hinausgegangen, den das Haus insgesamt gekostet hätte, wenn man es neu gebaut hätte, in staatlicher Regie. Und hat dafür für einen begrenzten Zeitraum, für einen Förderzeitraum, also um die 20, manchmal 30 Jahre, im Gegenzug Miet- und Belegungsbindungen gekriegt. Ja, nachdem das ausgelaufen ist, das passiert jetzt in Berlin sukzessive, sind diese Miet- und Belegungsbindungen futsch, obwohl viel Geld dem Bach runtergeflossen ist. Ja? Das ist also eine Politik, die versucht hat, gleichzeitig Miet- und Belegungsbindungen zu schaffen, aber auch die Ansprüche der Immobilienbesitzer und der kreditgebenden Banken zu befriedigen. Eine sehr teure Politik, die Berlin nicht mehr wollte und auch nicht mehr bezahlen konnte. Und da sagen wir, also wenn man tatsächlich einen Bestand schaffen will, der für Niedrigeinkommen zugänglich ist, dann kann man es nicht so anfangen, wie es in der Vergangenheit getan worden ist, sondern man muss tatsächlich die Profitansprüche von Immobilienbesitzern, Miethaien und Banken abschneiden und sehen, dass man das außerhalb einer profitorientierten Verwertung organisiert. Und zwar der letzte Punkt, dann höre ich auch eigentlich schon auf. Das ist jetzt bloß die Überschrift vorher. Also Punkt 4 ist Verbot von der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Das ist eigentlich auch eine relativ klare Sache. Punkt 5 ist breite Beratungsangebote für Mieterinnen. Punkt 6 ist breite Bürgerbeteiligung. Und Punkt 7 ist ein Recht auf Besetzung und vielfältige Formen des Wohnens. Da heißt es also, längerer Wohnungsleerstand ist nicht hinzunehmen. Das Besetzen von Wohnungen oder Häusern, die ohne Grund oder lediglich zu Spekulationszwecken länger als ein Jahr leer stehen, muss legalisiert werden. Um eine für alle lebenswerte Stadt mit bezahlbarem Wohnraum zu sichern, müssen auch vielfältige Formen des Zusammenlebens unterstützt und gefördert werden. Ich glaube, warum es sinnvoll ist, dass ein Haus, was aus Spekulationszwecken länger als ein Jahr leer steht, wieder bewohnt wird, das leuchtet unmittelbar ein. Das, glaube ich, bedarf nicht vieler Erklärung. Gleichzeitig adressiert der Punkt eben gerade sehr stark daran, auch die Eigeninitiative von sozialen Bewegungen zu unterstützen, zu fördern, ihnen Freiräume zu schaffen und ihnen sozusagen nicht alles in der Expertokratie, dem Staat der Verwaltung zu überlassen. Und ich finde den Punkt auch deswegen nochmal besonders wichtig, weil er eben sowas wie Freiräume, Ressourcen, von denen soziale Bewegungen in Berlin in den letzten 30 Jahren immer mit profitieren konnten, mit unterstützt. Und weil er auf die Art und Weise auch eine Eigeninitiative, Bewegung, also ihr neue Freiräume schafft, anders als es mit der Berliner Linie ja seit 20 Jahren der Fall ist. Man kann über all diese Punkte sicher sehr lange diskutieren und zu jedem Punkt kann man wahrscheinlich ein ganzes Papier schreiben und eine ganze Veranstaltung machen. Worum es mir jetzt hier geht, ist eigentlich sehr stark überhaupt anzudiskutieren, wie, was denn in Berlin, in der Situation, in der wir sind, Gentrifizierung für alle, Stadt übernehmen, Recht auf Stadt, eine andere Wohnungspolitik ist möglich, konkret heißen kann. Und da finde ich eben diese Forderung zumindest ein Versuch, stärker zu sagen, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube, dass dieser Versuch die Möglichkeit hat, auch in eine politische Diskussion über die Szene hinaus Punkte zu setzen, an denen tatsächlich unterscheidbar ist, was tatsächlich eine soziale Stadt ist und was es nicht ist. Und ich denke, ich stoppe erstmal hier. Ich fände es gut, wenn wir in der Diskussion viel stärker nochmal darauf eingehen können, wie eine Strategie aussehen könnte, die also in Richtung von einer stärkeren Realisierung dieser Forderung ausgeht. Also wie kann man diese Forderung nicht nur auf dem Papier schreiben, Papier ist geduldig, sondern wie kann man eine Politik entwickeln, die diese Forderung zumindest etwas stärker Realität werden lässt, als es ja gegenwärtig der Fall ist. Ich glaube, dass der letzte Satz, den ich jetzt sage, dass das sicher für diese 7 Forderungen, für jede Forderung sehr anders aussehen muss, weil die Politikarenen, die potenziellen Bündnispartner, die Widersprüche, vor die man dabei gestellt wird, eben sehr verschieden sind. Aber ich denke, dass wir uns die Zeit und den Raum nehmen sollten, stärker auch in Wohnungspolitik aktiv eingreifen zu wollen sollen und auch das zu diskutieren. Thank you.